Das Bekenntnis. Alle, die Gott zum Leben vorherbestimmt hat, und diese allein, beruft er nach seinem Wohlgefallen zu der von ihm bestimmten und angenommenen Zeit wirksam durch sein Wort und seinen Geist aus dem Stand der Sünde und des Todes, in dem sie von Natur sind, zur Gnade und Seligkeit durch Jesus Christus. Dabei erleuchtet er ihren Verstand geistlich und heilsam, so dass sie die Dinge Gottes verstehen. Er nimmt ihr steinernes Herz weg und gibt ihnen ein fleischernes Herz. Er erneuert ihren Willen und bestimmt ihn durch seine allmächtige Kraft zu dem, was gut ist, und zieht sie wirksam zu Jesus Christus. Doch so, dass sie völlig freiwillig kommen, weil seine Gnade sie willig gemacht hat. Westminster Bekenntnis, Kapitel 10, Abschnitt 1. Einleitung. Ein Mann steht an einem kühlen Novembermorgen am Zürichsee und blickt über das graue, unbewegte Wasser. Seit 32 Jahren geht er nun schon in die Predigt. Er kennt die alten Geschichten wie seine eigenen Erinnerungen: Abraham, der aus Ur auszog, David, der vor Saul floh, Petrus, der auf dem Wasser ging und sank. Er weiß, dass Christus für Sünder gestorben und auferstanden ist. Er hat es in den Liedern gesungen, die Zwingli einst aus dem Herzen der Zürcher Kirche riss und dem Volk zurückgab. Er hat es in den Worten des Großmünsters gehört, wo Zwingli vor 400 Jahren die fortlaufende Lesung der Schrift einführte. Und dennoch weiß dieser Mann tief in seinem Innern, dass etwas fehlt. Die Schrift ist ihm ein Buch wie andere Bücher, die Predigt eine Gewohnheit wie der Sonntagsspaziergang, das Evangelium eine vertraute Geschichte, die ihn nie wirklich durchbohrt hat. Er glaubt, so wie ein Mann glaubt, dass die Erde rund ist, er widerspricht nicht, aber er lebt nicht danach. Und dann, eines Morgens, während der Pfarrer dieselben Worte liest, die er seit 32 Jahren hört, geschieht etwas. Die Worte sind nicht anders als letzte Woche, die Stimme nicht lauter, die Gemeinde nicht stiller. Und doch ist alles anders. Der Mann begreift zum ersten Mal, dass der heilige Gott ihn sieht, ihn meint, ihn ruft. Das steinerne Herz, das er nie gespürt hatte, weil es eben sein Herz war, zerbierst unter einem fremden, süßen Schmerz. Er weint. Er betet. Er kommt. Und er weiß, dieses Kommen hat er nicht selbst bewirkt. Er wurde gezogen, so gewiss und so sanft wie ein Kind, das aus einem brennenden Haus getragen wird, und doch kam er freiwilliger, als er je etwas in seinem Leben getan hatte. Dieser Mann am Zürichsee hat erfahren, was das Westminster-Bekenntnis die wirksame Berufung nennt. Kapitel 10 steht im Herzen der Heilsordnung und bildet das Scharnier zwischen Gottes ewigem Ratschluss und dessen Verwirklichung in der Zeit. In Kapitel 9 haben wir den menschlichen Willen durch seinen vierfachen Zustand hindurch verfolgt, geschaffen in Aufrichtigkeit, gefallen in die Knechtschaft der Sünde, erneuert in der Gnade, vollendet in der Herrlichkeit. Kapitel 10 wendet nun den Blick von der Fähigkeit des Menschen zur Tat Gottes. Es fragt nicht, was kann der sündige Wille noch? Sondern, was tut Gott mit dem sündigen Willen, den er retten will? Die Antwort ist so klar, wie sie anstößig ist: Gott beruft. Nicht der Mensch kommt von sich aus, nicht der Wille entscheidet sich aus eingeborener Kraft. Gott ruft, und der Ruf bewirkt, was er befiehlt. Die wirksame Berufung ist die goldene Brücke zwischen der Erwählung in der Ewigkeit und der Verherrlichung in der zukünftigen Welt. Paulus hat diese Brücke in Römer 8 mit 5 unzerreißbaren Gliedern gebaut: die er vorhergesehen hat er vorherbestimmt, die er vorherbestimmt hat er berufen, die er berufen hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat er verherrlicht. Die Berufung ist das erste Glied, das in der Zeit klirrt. Vorherbestimmung geschah vor Grundlegung der Welt, Verherrlichung geschieht nach dem Ende aller Dinge. Aber die Berufung geschieht an einem bestimmten Mittwoch, an einem regnerischen Sonntag, an einem kühlen Novembermorgen am Zürichsee. Sie ist der Punkt, an dem Gottes ewiger Ratschluss in die Lebensgeschichte eines bestimmten Menschen einbricht und diesen Menschen mit unentrinnbarer Gnade ergreift. Und es ist keine Lehre für den Hörsaal. Es ist eine Lehre für den Mann am See, für die Frau in der vierten Reihe, für den Studenten, der zum 100. Mal das Evangelium hört und es zum ersten Mal versteht. Wenn du heute ein Glaubender bist, dann nicht, weil du dich irgendwann entschieden hast, Christus nachzufolgen. Du hast dich entschieden, gewiss. Aber du hast dich entschieden, weil Gott dich zuerst berufen hat. Nicht mit dem allgemeinen Ruf, der an alle ergeht, die das Evangelium hören, sondern mit einem innerlichen, unüberwindlichen, besonderen Ruf, der dich aus dem Schlaf des Todes weckte und dir Füße gab, zu Christus zu laufen. Die biblischen Grundlagen. Die Lehre von der wirksamen Berufung ist keine Spekulation spätscholastischer Theologen, die nichts Besseres zu tun hatten, als die Erwählungslehre zu verfeinern. Sie ist im ganzen Gefüge der Heiligen Schrift eingewoben, und die Sprache des Bekenntnisses halt wieder von den Worten der Apostel und Propheten. 5 Schriftstellen sollen vor uns ausgebreitet werden, und jede legt einen eigenen Faden dieses großen, goldenen Gewebes frei. Der Apostel Johannes überliefert uns die Worte, die der Herr selbst in der Synagoge von Kapernaum sprach. Es sind Worte, die jede natürliche Vorstellung davon, wie ein Mensch zum Glauben kommt, aus den Angeln heben. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Das erste Wort, das hier fällt, ist ein absolutes Nein. Niemand kann kommen. Das griechische Wort, das Johannes gebraucht, meint keine physische Unfähigkeit. Die Füße des Sünders funktionieren, er könnte durchaus vor einen Altar treten und ein Gebet sprechen. Aber er kann nicht im geistlichen Sinn kommen, mit dem Herzen, vertrauend, sich selbst verleugnend, Christus als Herrn ergreifend. Dazu ist er nicht fähig. Der Wille ist gefangen in der Selbstliebe, der Verstand ist verfinstert, das Herz liebt die Finsternis mehr als das Licht. Dies ist nicht die Sprache eines hartherzigen Gottes, der dem Sünder den Zugang verwehrt. Es ist die Diagnose eines Arztes, der dem Kranken sagt, dass seine Lähmung vollständig ist, nicht um ihn zu entmutigen, sondern um ihn auf die einzige Heilung zu lenken, die es gibt. Und diese Heilung liegt im Ziehen des Vaters. Das Wort, das hier steht, ist das griechische Helk und es taucht im Neuen Testament in Zusammenhängen auf, die keine sanfte Überredung meinen. Es ist das Wort für das Ziehen eines Schwertes aus der Scheide, für das Schleppen eines vollen Fischernetzes an Land, für das Ziehen eines Balkens aus dem Auge. Der Fischer schleppt das Netz nicht, indem er es höflich bittet, ihm zu folgen, er zieht mit einer Kraft, die das Netz bewegt, ob es will oder nicht. Aber das Ziel des Netzes ist das Ufer, das Ziel des Sünders ist Christus. Der Vater zieht, und der Gezogene kommt. Keiner, den der Vater zieht, bleibt auf halbem Weg liegen, keiner, den der Vater zieht, kommt zu einem geringeren Ziel als zum Sohn. Und doch dämpft der Herr diese Sprache sofort mit einem anderen Bild, dem Lehren. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das Ziehen ist kein brutaler Akt, es ist Erleuchtung. Der Vater unterrichtet das Herz, und das Herz, nun unterrichtet, läuft zu Christus, wie ein Sohn zu seinem Vater läuft. Der Zug und die Lehre sind nicht zwei verschiedene Handlungen, sie sind dieselbe Handlung, betrachtet von oben und von innen. Von oben gesehen, souveräne Gnade. Von innen erlebt, beglückte Entdeckung. Der Sünder kommt, weil er endlich erkannt hat, dass Christus genau das ist, was seine Seele immer gesucht und nie gefunden hatte. Der Hebräerbrief, dieser Predigtbrief an eine müde Gemeinde, verankert die Berufung im ewigen Bund, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, dass ihr seinen Willen tut und er schaffe in euch, was ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort, das Luther mit tüchtig machen übersetzt, meint im Griechischen ein Zubereiten, ein Ausrüsten, ein Wiederherstellen. Es ist dasselbe Wort, das die Ärzte gebrauchen, wenn sie von der Einrenkung eines gebrochenen Knochens sprechen. Der berufene Sünder ist ein Mensch, dessen Seele eingerenkt wird. Das Vermögen, Gutes zu wollen und zu tun, wird nicht von außen hinzugefügt wie eine Krücke für einen Lahmen, es wird innen wiederhergestellt wie der gerade gerichtete Knochen, der nun wieder trägt, wozu er geschaffen wurde. Und der Schreiber geht noch weiter, Gott schafft in uns, was ihm wohlgefällig ist. Das Wort schaffen ist das Verb des göttlichen Schöpfungshandelns. Derselbe Gott, der sprach, es werde Licht, spricht in die Finsternis des gefallenen Herzens, es werde Glaube. Es werde Liebe. Es werde Gehorsam. Und der Befehl schafft, was er befiehlt. Der Apostel Paulus entfaltet im Römerbrief die goldene Kette, die im Himmel beginnt und auf Erden endet. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Ratschluss berufen sind. denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Paulus schreibt an eine leidende Gemeinde. Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, dies ist ihr Alltag, nicht die Ausnahme. Und er tröstet sie nicht mit Vertröstungen auf bessere Zeiten, sondern mit der Unzerreißbarkeit der Kette. Das erste Glied ist die Vorherbestimmung, das letzte die Verherrlichung. Dazwischen liegen Berufung und Rechtfertigung. Kein Glied kann aus dem anderen herausfallen. Wer vorherbestimmt ist, wird berufen, wer berufen ist, wird gerechtfertigt, wer gerechtfertigt ist, wird verherrlicht. Die Verben stehen in der Vergangenheitsform, vollendete Handlung, vom Standpunkt des göttlichen Ratschlusses aus gesehen. Im Geist Gottes ist die Berufung so vollendet wie die Verherrlichung, das erste Aufkeimen des Glaubens in der Seele eines Sünders ist so sicher wie die selige Gottesschau im himmlischen Jerusalem. Denn der Ruf Gottes ist nicht eine Einladung, die auf menschliche Antwort wartet, er ist eine Tat, die die menschliche Antwort bewirkt. Der Prophet Hesekiel, verbannt unter den Wassern Babylons, empfing Jahrhunderte vor der Menschwerdung das Wort, das die Westminster-Väter fast wörtlich in ihr Bekenntnis aufnahmen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hier ist das göttliche Ich will. In seiner unverhüllten Majestät. Fünfmal spricht Gott sein souveränes Ich will. Über den ohnmächtigen Sünder. Er will geben. Er will wegnehmen. Er will einen neuen Geist in das Innere legen. Er will bewirken, dass der Mensch in seinen Geboten wandelt. Die Wiedergeburt ist kein Vertrag zwischen gleichberechtigten Partnern, sie ist die einseitige Tat Gottes, der dem Toten Leben schenkt, dem Blinden Augen öffnet, dem Steinernen ein Herz aus Fleisch verleiht. Beachte das Wort machen. Gott sagt nicht, ich will euch einladen, in meinen Geboten zu wandeln. Er sagt, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Das hebräische Wort trägt die Kraft des göttlichen Schöpfungshandelns in sich. Wie Gott am ersten Tag aus dem Nichts Licht schuf, so schafft er im Herzen des berufenen Sünders den Gehorsam, den er befiehlt. Der Mensch wandelt in Gottes Geboten, seine Schritte sind wirklich seine eigenen, seine Entscheidungen sind wirklich seine Entscheidungen. Aber hinter und unter und in seinem Wollen wirkt das göttliche Ich will, das ihn willig macht. Lukas, der Arzt und Geschichtsschreiber, hat uns in der Apostelgeschichte ein kleines, unscheinbares Fenster geöffnet, durch das wir der wirksamen Berufung bei ihrem stillen Werk zusehen können, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der aber tat ihr das Herz auf, so dass sie darauf Acht gab, was von Paulus geredet wurde. Das ist ein Foto der Berufung, aufgenommen am Flussufer vor Philippi. Lydia ist eine Gottesfürchtige, sie verehrt den wahren Gott, sie hält den Sabbat, sie kennt die Schrift. Aber sie glaubt noch nicht an den gekreuzigten Christus. Paulus predigt. Und dann tut der Herr ihr das Herz auf. Das griechische Wort für auftun ist dasselbe, das für das Öffnen der Augen der Blinden, für das Öffnen der Himmel bei der Taufe Jesu, für das Öffnen des Grabes am Ostermorgen steht. Es ist ein göttlicher Akt, von außen an einem verschlossenen Gegenstand vollzogen. Lydias Herz war Christus verschlossen. Der Herr öffnete es. Sie kam nicht aus innerem Antrieb zu Paulus, sie kam, weil Gott ihr Herz auftat. Und doch, beachte das Ziel, so dass sie darauf Acht gab, was von Paulus geredet wurde. Der Herr öffnete ihr Herz für die Predigt des Paulus, nicht für ein privates Licht abseits des Wortes. Die wirksame Berufung umgeht das gepredigte Wort nicht, sie befähigt zum Hören. Der Geist gab Lydia keine Sonderoffenbarung, er gab ihr Ohren, das öffentliche Wort zu hören. Das Mittel der Berufung ist das gepredigte Evangelium, das Werk des Geistes ist, diesen äußeren Ruf innerlich wirksam zu machen. Die Stimme des Predigers und die Stimme des Geistes sind nicht zwei verschiedene Rufe, sie sind derselbe Ruf, der eine äußerlich, der andere innerlich, die zusammenwirken als Werkzeug und Meister. Das Bekenntnis fasst es genauso, Gott beruft, durch sein Wort und seinen Geist. Der zweite Brief an Timotheus fügt diesem Mosaik einen letzten, unverzichtbaren Stein hinzu, der uns selig gemacht und berufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Der Ruf ist heilig, er kommt von dem heiligen Gott, er führt zur Heiligkeit, er sondert den Berufenen aus der Welt aus zu Gottes Eigentum. Und der Grund des Rufes liegt ausschließlich in Gott selbst, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und seiner Gnade. Der Ratschluss wurde gefasst vor der Zeit der Welt, die Gnade wurde uns gegeben in Christus Jesus, ehe die Berge geboren waren. Die Berufung ist die zeitliche Ausführung eines ewigen Planes. Nicht der Glaube des Menschen bewegt Gott zu rufen, der Ruf Gottes bewirkt den Glauben des Menschen. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Synode im Jahr 1643 zusammentrat, stand die englische Kirche in einer theologischen Krise, die jener des Zürich der Reformationszeit in nichts nachstand. Die arminianische Kontroverse war keine ferne holländische Angelegenheit geblieben, sie hatte unter Erzbischof Laud die höchsten Ebenen der englischen Kirche erreicht. Arminianisch gesinnte Geistliche wurden befördert, reformierte Prediger verfolgt. Die Synode hatte die Aufgabe, die reformierte Lehre mit hinreichender Genauigkeit zu formulieren, um den Arminianismus auszuschließen, ohne dabei den entgegengesetzten Abgründen des Antinomismus und Enthusiasmus zu verfallen. Kapitel 10, Abschnitt 1 ist ein Meisterstück theologischer Grenzziehung. Der erste Satz legt das Fundament, alle, die Gott zum Leben vorherbestimmt hat, und diese allein. Die wirksame Berufung ist in der Erwählung verankert. Sie wird nicht allen angeboten und von einigen angenommen, sie ergeht allein an die Erwählten. Die Arminianer, deren Lehre auf der Dortrechter Synode nur eine Generation zuvor verurteilt worden war, machten die Berufung allgemein und ihre Wirksamkeit abhängig vom freien Willen des Menschen. Gott rufe alle, die das Evangelium hören, der Ruf werde aber erst dann wirksam, wenn der Sünder aus eigenem, freiem Entschluss mit der Gnade mitwirke. Dagegen stellten die Väter den Grundsatz, dass die Wirksamkeit des Rufes in Gottes Ratschluss liegt, nicht in der Antwort des Menschen. Die Berufenen sind die Vorherbestimmten sind die Berufenen. Beide Gruppen sind deckungsgleich. Die Wendung zu der von ihm bestimmten und angenommenen Zeit. Wert der Vorstellung, Gottes Zeitplan sei willkürlich oder der Sünder könne den Augenblick seiner Bekehrung selbst wählen. Das Neue Testament ist durchzogen von diesem göttlichen Zeitmess, Christus kam, als die Zeit erfüllt war, der Geist wird zur rechten Zeit gegeben, die Erwählten werden zur von Gott festgesetzten Stunde gesammelt. Die Bekehrung eines Sünders geschieht nicht aus Zufall, sie geschieht genau dann, wenn Gott es bestimmt hat. Das tröstet die Eltern, die jahrzehntelang für ein verirrtes Kind beten, Gottes Uhr geht nicht falsch, sie ist auf die Sekunde genau. Es demütigt den Evangelisten, der meint, Bekehrungen hingen von seiner Technik ab, die Ernte reift nach Gottes Zeitplan, nicht nach dem des Menschen. Durch sein Wort und seinen Geist. In diesen fünf Worten ist ein genaues Gleichgewicht gehalten zwischen zwei Irrwegen des 17. Jahrhunderts. Auf der einen Seite standen die Enthusiasten, radikale Spiritualisten, die unmittelbare Offenbarungen des Geistes abseits der Schrift beanspruchten. Sie behaupteten, das äußere Wort sei unnötig, der Geist spreche innerlich zu jedem Gläubigen, und die Bibel sei allenfalls ein nachgeordneter Zeuge. Auf der anderen Seite standen die Rationalisten, die Bekehrung auf intellektuelle Überzeugung verkürzten, das Wort allein genüge, und das Werk des Geistes bestehe lediglich darin, die Wahrheit der Vernunft einsichtig zu machen. Die Väter verwarfen beide Irrtümer. Das Wort ist das Werkzeug, der Geist ist der Meister. Ohne den Geist ist das Wort ein toter Buchstabe, ohne das Wort ist das Wirken des Geistes jeder privaten Einbildung preisgegeben. Aber zusammen, das gepredigte Wort und der es anwendende Geist, ist der Ruf unüberwindlich, nicht im Sinne eines Zwanges, der den Willen vergewaltigt, sondern im Sinne einer Umwandlung, die den Willen so verändert, dass Widerstand nicht länger begehrt wird. Nun entfaltet das Bekenntnis die einzelnen Werke des Geistes im Akt der wirksamen Berufung. Zuerst die Erleuchtung, er erleuchtet ihren Verstand geistlich und heilsam, so dass sie die Dinge Gottes verstehen. Der Geist fügt nicht einfach Information zu einem funktionierenden Verstand hinzu, er verleiht ein neues Vermögen, einen geistlichen Geschmackssinn für göttliche Dinge. Der natürliche Mensch kann das Wort, Gott ist heilig. in seinem Kopf bewegen, aber er kann die Schönheit der Heiligkeit nicht wahrnehmen und das Grauen seiner eigenen Unheiligkeit nicht empfinden. Der Geist schenkt diese Wahrnehmung. Was der Psalmist erbat, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, das tut der Geist, wenn er die verschlossenen Augen öffnet und die Seele erblickt, was sie immer gehört und nie gekannt hatte. Sodann die Erneuerung des Herzens, er nimmt ihr steinernes Herz weg und gibt ihnen ein fleischernes Herz. Die Väter übernahmen Hesekiel 36 fast wörtlich und sie halten inne bei der Wortwahl. Das Herz wird nicht erweicht, es wird ersetzt. Das alte Herz, hart, tot, unempfänglich, wird herausgenommen. Ein neues Herz, lebendig, weich, antwortend, wird eingesetzt. Dies ist nicht Verbesserung, sondern Neuschöpfung, nicht Ausbesserung, sondern Auferweckung. Die Pelagianer hatten gelehrt, die Gnade komme lediglich der geschwächten Natur zu Hilfe. Die Väter von Westminster bestanden darauf, dass die Gnade dem alten Herzen nicht hilft, sondern es beseitigt und ein neues einsetzt. Dann die Erneuerung des Willens, er erneuert ihren Willen und bestimmt ihn durch seine allmächtige Kraft zu dem, was gut ist. Der Wille wird nicht umgangen, sondern umgewandelt. Im Stand der Sünde ist der Wille nur zum Bösen frei, im Stand der Gnade wird der Wille zum Guten befreit. Doch wie kommt der Wille dazu, das Gute zu wählen? Nicht durch unbeeinflusste Neigung, sondern durch allmächtige Kraft, die ihn bestimmt. Das Wort ist stark gewählt, es meint ein Festlegen, ein Ausrichten, ein endgültiges Einrichten auf ein Ziel. Der Geist präsentiert dem Willen nicht einfach Optionen und hofft auf das Beste, er richtet den Willen unerschütterlich auf seinen eigentlichen Gegenstand aus, auf Christus. Schließlich das wirksame Ziehen, und zieht sie wirksam zu Jesus Christus. Das Ziehen ist die Sprache von Johannes 6, aber die Väter fügen das Umstandswort wirksam hinzu. Das Ziehen lädt nicht nur ein, es bringt, es winkt nicht nur, es liefert ab. Der Gezogene kommt an. Und doch schließt der Abschnitt mit dem großen Geheimnis reformierter Heilslehre, doch so, dass sie völlig freiwillig kommen, weil seine Gnade sie willig gemacht hat. Der Sünder wird nicht mit Füßen tretend und schreiend geschleift. Er kommt, weil er kommen will, weil er willig gemacht wurde zu kommen, weil die Gnade, die ihn zog, ihm genau das Verlangen schenkte, das ihn brachte. Augustins Gebet fasst es zusammen, gib, was du befiehlst, und befiehl, was du willst. Geschichtlich wandten die Väter sich mit dieser Formulierung auch gegen die römisch-katholische Lehre von der Gratia Sufficiens, der hinreichenden Gnade, die allen gegeben werde, aber erst dann wirksam werde, wenn der Wille mitwirke. Das Konzil von Trent hatte die reformierte Lehre, die Gnade der Berufung werde allein den Erwählten zuteil, mit dem Anathema belegt. Die Väter von Westminster widersprachen still, aber unüberhörbar, der Ruf, der rettet, ist nicht allgemein, sondern partikular, er ist nicht abhängig von menschlicher Mitwirkung, sondern bewirkt die menschliche Mitwirkung, er ist nicht bloß hinreichend, sondern wirksam. Theologische Tiefe. Die Lehre von der wirksamen Berufung verbindet Erwählung, Wiedergeburt, Glaube und Vereinigung mit Christus zu einem einzigen, nahtlosen Gewand. Die reformierten Theologen haben ihre Tiefen mit Andacht, Genauigkeit und seelsorgerlicher Weisheit ausgelotet. Johannes Calvin behandelt die wirksame Berufung im dritten Buch der Institutio, wo er zwischen dem allgemeinen Ruf, der äußeren Predigt des Evangeliums und dem besonderen Ruf der Erwählten unterscheidet. Der allgemeine Ruf, so stellt Calvin fest, verhallt oft an tauben Ohren. Viele hören das Evangelium und bleiben unberührt, einige werden kurz erregt und fallen wieder ab, wenige werden ernstlich aufgewühlt und kommen dennoch nie zu Christus. Der allgemeine Ruf allein rettet niemanden. Der besondere Ruf hingegen, das innere Zeugnis des Heiligen Geistes, das Calvin die interna Spiritus Sancti Vocatio nennt, bringt stets seine beabsichtigte Wirkung hervor. Der Geist bietet das Heil nicht nur an, er teilt es mit. Wenn der Geist innerlich ruft, hört der Sünder eine Stimme, die das natürliche Ohr nicht vernehmen und das natürliche Herz nicht abweisen kann. In Calvins Behandlung fällt auf, wie sorgfältig er die Freiheit des Willens in der Bekehrung bewahrt. Der Wille wird nicht zerstört, sondern geheilt. Der Sünder, der zu Christus kommt, kommt freiwillig, weil der Geist den Willen erneuert hat, so dass er frei wählt, was er zuvor hasste. Calvin gebraucht das Bild eines Spiegels, der natürliche Mensch blickt in das Evangelium und erblickt Torheit, der Berufene erblickt die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Unterschied liegt nicht im Spiegel, sondern im Auge. Der Geist hat neue Augen geschenkt. Was Calvin in Genf verkündigte, fand in Zürich sein Echo. Die innere Erleuchtung des Geistes ist kein mystisches Schauen abseits der Schrift, sondern ein Aufschließen der Schrift selbst, so dass ihre Worte lebendig werden und den Leser ergreifen. Der Zürcher Reformator Heinrich Bullinger, dessen Dekaden über Generationen hinweg die Pfarrer der reformierten Kirche prägten, brachte den für die Schweizer Reformation kennzeichnenden Akzent in die Lehre von der Berufung ein. Bullinger betonte, dass der Geist grundsätzlich durch das gepredigte Wort wirkt und nicht an ihm vorbei. Die äußere Predigt und die innere Erleuchtung sind für ihn nicht zwei getrennte Wege, sondern zwei Seiten desselben göttlichen Handelns. Wo das Wort Gottes rein verkündigt wird, dort ist der Geist am Werk, und wo der Geist am Werk ist, dort treibt er den Menschen zum Wort. Diese Einheit von Wort und Geist bewahrte die Zürcher Kirche vor den beiden Abwegen, die Bullinger mit gleichem Ernst bekämpfte, dem römischen Sakramentalismus, der die Gnade an den priesterlichen Vollzug band, und dem täuferischen Spiritualismus, der das geschriebene Wort zugunsten eines vermeintlich unmittelbaren Geistwirkens geringschätzte. Bullinger zog aus dieser Einheit eine praktische Folgerung, die für das reformierte Leben bis heute entscheidend ist: Wer die Gewissheit seiner Berufung sucht, der suche sie nicht in inneren Eingebungen oder besonderen Erfahrungen, sondern im Hören auf das gepredigte Wort. Der Ruf Gottes ergeht durch die Predigt, die Antwort des Glaubens ist die Antwort auf diese Predigt. Und die Gewissheit der Berufung wächst dort, wo der Glaubende sich immer wieder unter die Kanzel stellt und das Wort auf sich wirken lässt. Thomas Watson, dessen Feder ebenso präzis wie gesalbt war, entfaltet die Lehre von der wirksamen Berufung in seiner Body of Divinity. Als erstes Glied der goldenen Kette, das den Sünder in der Zeit berührt. Watson scheut sich nicht vor der Härte der Lehre, die Berufenen sind eine auserwählte Schar, Gott hat nicht alle berufen. Und doch wendet Watson diese Wahrheit sofort seelsorgerlich: Wenn du zu Christus gekommen bist, hast du einen Beweis deiner Erwählung in Händen. Der Ruf ist das Echo des Ratschlusses. Die Stimme, die du im Evangelium gehört hast, ist dieselbe Stimme, die deinen Namen vor Grundlegung der Welt genannt hat. Watson zählt vier Bestandteile der wirksamen Berufung auf: die Erleuchtung, in der der Geist den Verstand öffnet, das Evangelium zu verstehen, die Überführung, in der der Geist das Gewissen weckt, die Schuld der Sünde zu erkennen, die Erneuerung des Willens, in der der Geist das Herz zu Christus neigt, und das tatsächliche Kommen, in dem der Sünder sich im Glauben zu Christus bewegt. Dies sind nicht zeitlich getrennte Stufen, sondern logische Aspekte eines einzigen, ungeteilten Werkes. Der Geist, der erleuchtet, ist derselbe Geist, der erneuert. Wer seine Sünde und seinen Heiland erblickt hat, wird zu Christus laufen. Der holländische Theologe Herman Bavinck, der die reformierte Dogmatik in einer Tiefe und Weite entfaltete, die an die Summa des Thomas von Aquin erinnert, verband die Lehre von der wirksamen Berufung mit seinem bekannten Schema des »Schon jetzt« und »Noch nicht«. Bavinck sah die Berufung als den Bruch, der das »Schon jetzt« des Heils in das Leben des Sünders einbrechen lässt. Der Ruf Gottes schafft eine grundlegende Wende: Der Sünder ist schon jetzt mit Christus gestorben und auferstanden, schon jetzt eine neue Kreatur, schon jetzt Gottes Kind. Aber diese Wirklichkeit ist noch nicht vollendet, der alte Mensch ist noch nicht tot, die Sünde noch nicht ausgetrieben, das Herz noch nicht ungeteilt. Die Berufung setzt den Kampf zwischen Fleisch und Geist in Gang, den Paulus in Römer 7 beschreibt. Aber sie verbirgt auch den Sieg, derselbe Ruf, der den Kampf begann, wird ihn auch beenden. Das »Noch nicht« ist nicht die Widerlegung, sondern die Bestätigung des »Schon jetzt«. Bavinck tröstet den angefochtenen Christen mit der Gewissheit: Die Berufung Gottes ist ohne Reue. Wer berufen ist, wird ankommen. A.A. Hodge, dessen Kommentar zum Westminster-Bekenntnis für Generationen amerikanischer Presbyterianer das Tor zur reformierten Theologie öffnete, verankert die wirksame Berufung in der weiteren Heilsordnung. Er stellt fest, dass die Berufung der Wiedergeburt im logischen Gefälle vorausgeht: Der Geist gebraucht das Wort, um zu berufen, und in dieser Berufung wird das Herz wiedergeboren, aber zeitlich sind beide untrennbar. Der Ruf ist das äußere Mittel, die Wiedergeburt die innere Veränderung. Hodge preist den Ausdruck »wirksam«: Der Ruf ist nicht deshalb wirksam, weil er an sich kraftvoller wäre als der allgemeine Ruf, dieselbe Predigt ergeht an alle, sondern weil der Geist bei den Erwählten mit einer besonderen Wirkung hinzutritt. Der Unterschied zwischen Saulus von Tarsus, geblendet auf der Straße nach Damaskus, und den Mitgliedern des Hohen Rates, die dieselbe Botschaft hörten und verhärtet blieben, ist nicht, dass Saulus gelehriger gewesen wäre. Der Unterschied ist, dass Gott Saulus zum Leben vorherbestimmt und zur bestimmten Zeit wirksam berufen hat. Hodge begegnet auch einem häufigen Einwand, wenn der Ruf wirksam ist, wozu dann allen das Evangelium predigen? Seine Antwort ist zweifach: Äußerlich soll das Evangelium aller Kreatur gepredigt werden, weil Gott es gebietet und weil der äußere Ruf das Mittel ist, durch das der innere Ruf wirkt. Die Erwählten sind unter der Menge verborgen, die Predigt fischt sie heraus. Innerlich dient der äußere Ruf dazu, die Nichterwählten ohne Entschuldigung zu lassen. Wer das Evangelium hört und verwirft, zeugt am Tag des Gerichts gegen sich selbst. Das Angebot Christi ist echt, die Schuld liegt beim Hörer, der nicht kommen will. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von der wirksamen Berufung ist kein Glasperlenspiel für Theologen. Sie rührt an die tiefsten Fragen des geistlichen Lebens: Woher weiß ich, dass ich berufen bin? Was soll ich tun, wenn ich fürchte, es nicht zu sein? Wie formt diese Lehre mein Gebet, mein Zeugnis, meine Gewissheit? Erstens, prüfe, ob du wirksam berufen bist. Das Bekenntnis gibt uns Merkmale an die Hand. Hat der Geist deinen Verstand geistlich und heilsam erleuchtet, so dass du die Dinge Gottes verstehst? Das heißt nicht, dass du jede Lehre gleich gut durchdrungen hast, der schlichteste Gläubige mag über der Trinität oder den zwei Naturen Christi stolpern. Aber es heißt, dass das Evangelium dir wirklich geworden ist, schön geworden ist, unentbehrlich geworden ist. Die Dinge Gottes, die dir einst langweilig oder gleichgültig erschienen, sind dir nun süßer als Honig. Du glaubst nicht nur, dass Christus für Sünder starb, du siehst, dass er für dich starb, und dieser Anblick erfüllt dich mit Verwunderung und Dankbarkeit. Hat Gott dein steinernes Herz weggenommen? Das steinerne Herz ist nicht nur das Herz, das offenkundige Sünden begeht, es ist das Herz, das die Sünde nicht fühlt, das sich nicht über die Sünde grämt, das behaglich mit bewusster Sünde leben kann. Das fleischerne Herz ist das Herz, das über die Sünde trauert, das gegen sie ankämpft, das die Sünde hasst, die es noch begeht. Wenn du in dir eine Trauer über die Sünde findest, die nicht nur Furcht vor Strafe ist, sondern Schmerz darüber, einen heiligen und liebenden Gott beleidigt zu haben, das ist ein Merkmal des fleischernen Herzens. Wenn du ein Verlangen nach Heiligkeit findest, das nicht bloß dem Wunsch entspringt, der Hölle zu entkommen, sondern ein echtes Sehnen ist, Christus gleichgestaltet zu werden, das ist ein Merkmal des neuen Herzens. Hat Gott deinen Willen erneuert? Der nicht wiedergeborene Wille wählt die Sünde, weil er die Sünde will. Der erneuerte Wille wählt Christus, weil er Christus will. Wenn du feststellst, dass du zu Christus kommst, nicht als letzte Notlösung, sondern als deine höchste Freude, nicht weil du musst, sondern weil du es nicht anders haben möchtest, das ist der Wille, der durch die Gnade willig gemacht wurde. Die Prüfung liegt nicht in der Stärke deines Glaubens, sondern in seiner Echtheit. Der schwächste Glaube, der ernstlich auf Christus ruht, ist die Frucht der wirksamen Berufung, der stärkste Glaube, der auf etwas anderem ruht, ist Selbstbetrug. Zweitens, wenn dir die Heilsgewissheit fehlt, dann wisse, dass die wirksame Berufung nicht bei allen gleich erfahren wird. Manche Bekehrungen sind dramatisch, ein Saulus von Tarsus, der auf der Straße geblendet wird, ein Kerkermeister von Philippi, der zitternd vor den Aposteln steht, ein Augustinus, der im Garten von Mailand unter dem Feigenbaum zusammenbricht. Andere Bekehrungen sind leise, ein Timotheus, der von Kindheit an im Glauben unterwiesen wurde, eine Lydia, deren Herz ohne Erdbeben und Donner geöffnet wurde. Die Weise der Berufung ist verschieden, die Wirklichkeit ist es nicht. Miss deine Berufung nicht an der Erfahrung eines anderen, miss sie an den Merkmalen, die das Bekenntnis aufzählt. Liebst du Christus, wenn auch schwächlich? Hassest du die Sünde, wenn auch unvollkommen? Vertraust du auf seine Gerechtigkeit und nicht auf deine eigene? Dann bist du wirksam berufen, und der Gott, der das Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Drittens, lass die Lehre von der wirksamen Berufung dich ins Gebet für die Unbekehrten treiben. Wenn niemand zu Christus kommen kann, es sei denn, der Vater ziehe ihn, dann ist Evangelisation ohne Gebet törichte Evangelisation. Du kannst niemanden ins Reich hineinargumentieren, hineinunterhalten, hineinmanipulieren. Nur Gott kann das Herz öffnen. Dies ist kein Rat zur Untätigkeit, die Apostel predigten mit aller Kraft, die sie hatten, aber es ist ein Rat zur Abhängigkeit. Der Prediger, der die Kanzel besteigt, ohne gebetet zu haben, gleicht einem Chirurgen, der operiert, ohne sich die Hände zu waschen. Die Eltern, die mit einem verirrten Kind argumentieren, ohne zu Gott zu schreien, gleichen einem Bauern, der Samen auf Beton ausstreut. Der Ruf, der rettet, ist Gottes Ruf. Flehe zu ihm, dass er deine Kinder, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen berufen möge. Die wirksame Berufung ist eine souveräne Tat, aber es ist eine Tat, die Gott auf Gebet hin vollzieht. Bete, als ob alles von Gott abhinge, und predige, als ob alles vom Menschen abhinge. Viertens, verwechsle den allgemeinen Ruf nicht mit der wirksamen Berufung. Jeder, der unter der Predigt des Evangeliums sitzt, empfängt den allgemeinen Ruf. Die Einladung ergeht an alle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Verheißung wird allen verkündigt, wer an ihn glaubt, wird nicht verloren werden. Die Warnung ergeht an alle, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil missachten? Diese Worte sind wahr, sie sind aufrichtig, sie sind das Mittel, durch das Gott gewöhnlich seine Erwählten beruft. Aber sie zu hören ist nicht dasselbe, wie durch sie berufen zu werden. Viele sitzen jahrzehntelang in Kirchenbänken, hören, ohne je zu gehorchen, verstehen, ohne je zu umarmen, und verwechseln die Nähe zum Wort mit dem Besitz Christi. Der allgemeine Ruf stellt dich unter erhöhte Verantwortung, er versetzt dich nicht in den Stand der Gnade. Ruhe nicht, bis du weißt, dass du den Ruf nicht nur gehört, sondern beantwortet hast, nicht aus eigener Kraft, sondern weil der Geist dich befähigt hat zu antworten. Fünftens, lass die souveräne Freiheit der wirksamen Berufung Demut hervorbringen, nicht Hochmut. Die Lehre, dass Gott beruft, wen er will, wann er will, aus Gründen, die nur er selbst kennt, durchtrennt den Nerv allen geistlichen Rühmens. Warum hörte der Mann am Zürichsee das Evangelium an jenem Novembermorgen so, wie er es nie zuvor gehört hatte? Nicht weil er aufmerksamer gewesen wäre als der Mann neben ihm, nicht weil er aufrichtiger, geistlicher, würdiger gewesen wäre. Die einzige Antwort, die die Schrift gibt, ist die des Paulus, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Der Grund deiner Berufung liegt nicht in dir, sondern in Gott. Das sollte dich zum demütigsten Menschen im Raum machen. Du hast nicht Gott erwählt, er hat dich erwählt. Du hast dein Herz nicht selbst geöffnet, er hat es geöffnet. Du hast dich nicht selbst willig gemacht, er hat dich willig gemacht. Aller Ruhm ist ausgeschlossen. Und wo der Ruhm ausgeschlossen ist, da gedeiht die Dankbarkeit wie eine Blume nach dem Regen. Sechstens, halte dich an die Gewissheit, dass die Berufung unumkehrbar ist. Was Gott anfängt, das vollendet er. Die Berufung Gottes gereut ihn nicht. Wenn du heute zweifelst, ob du wirklich berufen bist, dann blicke nicht auf die Schwäche deines Glaubens, sondern auf die Treue deines Rufers. Der Hirte, der dich beim Namen gerufen hat, hat noch keines seiner Schafe verloren. Die Stimme, die Lazarus aus dem Grab rief, ruft noch heute Tote ins Leben. Und sie ruft nicht vergeblich. Der Mann am Zürichsee, den Gott an jenem Novembermorgen ergriff, wird nicht im Februar wieder losgelassen. Die Frau in der vierten Reihe, deren steinernes Herz zersprang, wird kein zweites steinernes Herz erhalten. Die Gnade, die beruft, ist die Gnade, die bewahrt. Darauf darfst du dein Leben bauen. Gebet. Herr, unser Gott, dessen Stimme die Welten ins Dasein rief und dessen Wort noch immer die Toten zum Leben ruft, wir beten dich an für das Geheimnis deiner wirksamen Gnade. Wir bekennen, dass wir von Natur Kinder des Zorns waren wie die anderen, tot in Übertretungen und Sünden, unfähig, zu Christus zu kommen, unwillig, unsere Sünde zu lassen. Und wir bekennen, hättest du uns selbst überlassen, so wären wir in dieser Finsternis geblieben bis in alle Ewigkeit. Wir hätten den äußeren Ruf gehört, Sonntag um Sonntag, Jahr um Jahr, und hätten unser Herz dagegen verhärtet. Aber du hast uns nicht uns selbst überlassen. Zu der von dir bestimmten und angenommenen Zeit, die du vor Grundlegung der Welt festgesetzt hattest, hast du uns berufen durch dein Wort und deinen Geist. Du hast unser Herz aufgetan, wie du Lydias Herz am Flussufer aufgetan hast. Du hast das steinerne Herz weggenommen und uns ein fleischernes Herz geschenkt. Du hast unseren Verstand erleuchtet, dass wir die Herrlichkeit Christi erblickten, wo wir zuvor nur Torheit sahen. Du hast unseren Willen erneuert, dass wir freiwillig wählten, was wir tausendmal in Freiheit abgelehnt hatten. Und du hast uns gezogen, wirksam, unüberwindlich und doch sanft, zu den Füßen Jesu Christi, in dem allein das Leben ist. Gepriesen seist du, dass der Ruf, der uns rettete, auch der Ruf ist, der uns bewahrt. Derselbe Geist, der uns zu Christus zog, wohnt noch immer in uns und bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn unser Glaube schwach ist, erinnere uns daran, dass deine Berufung stark ist. Wenn unsere Gefühle erkaltet sind, erinnere uns daran, dass deine Liebe unveränderlich ist. Wenn unser Gehorsam wankt, erinnere uns daran, dass der, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Ach, Herr, wir bitten dich für alle, die Woche um Woche unter dem Evangelium sitzen und den wirksamen Ruf noch nie gehört haben. Öffne ihre Herzen. Nimm das Steinerne weg. Gib ihnen das fleischerne Herz. Lass diesen Tag die bestimmte Zeit sein für viele, die noch im Stand der Sünde und des Todes liegen. Wir bitten dich für unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Freunde und Nachbarn, diejenigen, für die wir unter Tränen gerungen haben. Du kennst ihre Namen. Du kennst die bestimmte Zeit. Rufe sie, so fliehen wir, und lass die Stimme des Hirten gehört werden von jedem Schaf, für das er gestorben ist. Und wenn unsere irdische Pilgerschaft zu Ende geht, so nimm uns auf in deine Herrlichkeit. Lass uns mit ungetrübten Augen den Heiland sehen, den wir mit geteiltem Herzen geliebt haben. Lass uns teilhaben an der Schar der Berufenen, Gerechtfertigten und Verherrlichten, die um den Thron des Lammes stehen. Dort werden wir nicht unsere Treue rühmen, sondern deine Treue, nicht unser Kommen, sondern dein Rufen, nicht unsere Liebe, sondern deine Liebe, die von Ewigkeit her ist und in Ewigkeit bleibt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der seine Schafe beim Namen ruft und sie hinausführt. Amen.